Ja, fassen fort mit Top 5 der Tagesordnung. Das ist die Vorbereitung auf das anstehende ASAF-Meeting. Und ich hatte es ja eingangs schon erwähnt, das DSC ist jetzt in freudiger Erwartung und darf ab diesem Meeting in Form meiner Person da wieder teilnehmen. Das ist natürlich, sage ich mal, eine gute Sache, sich dort eben auch nochmal in einem breiteren Publikum zu präsentieren. Und mit Publikum meine ich eben insbesondere, dass man dann auch ja meistens also mehrere Leute vom ISB selbst mit am Tisch hat und auch die anderen großen Standardsetzer, also die in allermeisten Regionen sind es ja dann auch wirklich die großen, die dort jeweils vertreten sind, beziehungsweise auch regionale Vertreter wie Glass oder wie EFRAG. Und deswegen haben wir uns vorgenommen, dass wir jetzt, wenn die Sitzungen anstehen, einmal im Quartal uns die auch ein bisschen ausführlicher angucken wollen, was wir in der Vergangenheit eben so nicht gemacht haben und das auch über einen eigenen Tagesordnungspunkt zu machen. Was wir die ganze Zeit schon immer gemacht haben, das haben Sie gar nicht so mitbekommen, ist ein, ich sag mal, internes Briefing für uns und für die anderen EFRAG Tech-Mitglieder, wenn es um die CFSS-Meetings bei EFRAG ging. Und bei diesen Treffen der europäischen Standardsetzer, da waren immer die ASAF-Themen eigentlich im Zentrum dieser quartalsmäßigen Diskussion und auf die haben wir uns natürlich auch vorbereitet und eben dann auch unsere deutschen Tech-Mitglieder damit mit eingebunden. Aber das war eben jetzt jeweils eine Geschichte, die außerhalb des Fachausschusses großteils ablief und ich habe jetzt gesagt, es ist vielleicht besser, wenn wir das im Fachausschuss machen, das natürlich trotzdem weiter auch für CFSS als Arbeitsgrundlage nehmen können, weil da eben die gleichen Sachen auf dem Zettel stehen. Aber ich bin natürlich jetzt hochgradig interessiert an Ihren Meinungen zu den verschiedenen Themen, weil dann mein Job ja sein wird, die so gut es mir möglich ist, die dann eben auch in London dann als DSC-Aussagen vorzutragen. Wir haben für die aktuelle Sitzung von ASAF jetzt vier Themen auf der Agenda und also zumindest bei mir ist es so, der sagen wir mal so, die Halbwertszeit meines Gedächtnisses zu den Themen ist ein bisschen unterschiedlich. Wir haben einige Sachen, die wir jetzt ganz akut aktuell auch heute sowieso vor der Flinte haben. Das heißt, die sind wahrscheinlich einfacher. Bei anderen Sachen müssen wir vielleicht erstmal wieder so auf Temperatur kommen. Rate Regulation ist ein bisschen länger her, PFS ist im Zweifel noch länger her und insofern haben wir versucht, die Dinge für Sie jetzt auch mit einer relativ umfänglichen Briefing-Unterlage sozusagen mal vorzubereiten. Und ich habe mit Frau Karnitz besprochen, dass sie uns jetzt grundsätzlich erstmal ins Dokument auch einführen kann. Und dann haben wir natürlich die einzelnen Projektmanager, die themenbezogen die Sachen betreuen, wie jetzt neben Frau Karnitz im konkreten Fall dann auch Frau Bultmann und Herrn Groß. Und die werden dann eben auch zu den einzelnen Themen uns noch ein paar Takte sagen können und dann, wie gesagt, vorher frei in die Runde zur Diskussion. Ja, damit, Ilka, würde ich dich bitten, einfach mal einen Aufschlag zu machen und dann durch die Themen zu führen.
Unmute. So, ja, ich habe keine große Vorrede vorbereitet. Wir haben vier Themen auf der Agenda für die ASAF-Sitzung. Das erste Thema ist Rate-Regulated Activities. Zum zweiten das IS-1 Amendment oder den Exposure Draft dazu zu langfristigen Schulden mit Covenants. Zum dritten Primary Financial Statements. Einerseits geht es da auch nochmal um einen Überblick über die bisherigen Entscheidungen des ISB und eine gezielte Frage zu bestimmten Anhangangaben. Und last but not least der Exposure Draft zu den Supplier Finance Arrangements. Und wir würden vorschlagen, dass wir vielleicht sukzessive entsprechend vielleicht auch dem Umfang des Redebedarfs einmal durch diese Themen durchgingen und würde da vorschlagen, bei der Reihenfolge der Themen auf der ASAF-Agenda zu bleiben und direkt an Frau Bultmann übergeben zu Rate-Regulated Activities.
Danke, Ilke. Guten Tag an alle in die Runde. Ja gut, das Thema, sagte Sven Moricher, ist ja ein bisschen her, ja, also mehr als ein halbes Jahr her, dass der EFS-Fachausschuss seine Stellungnahme abgegeben hat. Deswegen macht es vielleicht Sinn, also einige von Ihnen haben sich wahrscheinlich mit dem Thema auch noch gar nicht beschäftigt, deswegen vielleicht macht es Sinn, dass ich Sie ganz kurz abhole, worum es da geht, ohne natürlich ins Detail zu gehen. Wie das der Projektname ja auch schon sagt, geht es hier um die Unternehmen, die einer Preisregulierung unterliegen. Und die Preisregulierung bestimmt einmal den Betrag, den ein Unternehmen seinen Kunden für gelieferte Güter oder Dienstleistungen in Rechnung stellen darf. Und zum einen aber auch den Zeitraum, wann eben an den Kunden die Leistungen berechnet werden dürfen. Und in einigen Fällen, naja, also eigentlich bei den deutschen Übertragungsnetzbetreibern, die ja im Scope sind, sind es nicht einige Fälle, sondern das ist der Standardfall, unterscheidet sich die Periode, wann das Unternehmen diese Dienstleistungen erbringt oder Güter liefert, von der Periode, wann der Preis gemäß der regulatorischen Vereinbarung an den Kunden weiterberechnet werden darf. Also mit entstehen zeitliche Differenzen und gemäß EFS 15 würden diese zeitlichen Differenzen sozusagen out of scope bleiben und nicht berücksichtigt werden. Das heißt, die würden dann erst erscheinen in der Periode, wo das Unternehmen auch gemäß Regulatorik die Preise an den Kunden weiter berechnen darf, aber eben nicht in der Periode, wo das Unternehmen seine Leistung erbracht hat. Und deswegen gibt es diesen Entwurf. Vielleicht teile ich mal eine Folie, damit Sie einfach nur mal ganz kurz den... Achso, jetzt kann ich nicht teilen. Na gut, dann erkläre ich mündlich. Also es entstehen sozusagen, ja nicht sozusagen, es entstehen zeitliche Differenzen und dieser Standard sagt jetzt, der Entwurf sagt, wenn diese zeitlichen Differenzen entstehen, es gibt eine Reihe von Voraussetzungen, die da alle erfüllt werden müssen, dann musst du für diese zeitlichen Differenzen eine regulatorische Schuld oder einen regulatorischen Vermögenswert ansetzen und entsprechend regulatorische Erträge und Aufwendungen. Ich werde jetzt nicht auf die Einzelheiten des Entwurfs, wie gesagt, eingehen. Der IFRS-Fachausschuss hat ja seine Stellungnahme abgegeben. Die Stellungnahme wurde vorbereitet durch die AG. Bei der AG haben wir Vertreter von allen betroffenen Übertragungsnetzbetreibern. Wir haben auch eine Betroffenheitsanalyse durchgeführt und festgestellt, dass der Kreis der Unternehmen, die in den Anwendungsbereich in Deutschland fallen würden, sehr begrenzt ist. Aber die Unternehmen, die darunter fallen, die sind wirklich sehr, sehr stark betroffen. Das ist deren täglich Brot. Und die sind auch sehr happy darüber, dass jetzt dass der ESB da in dieser Hinsicht was klärt und die erwarten schon seit Jahren, dass das klargestellt wird. Allerdings sind die nicht mit allen vorgeschlagenen Regelungen happy. So, aber dazu komme ich noch, was ist jetzt, also für die kommende ASAF-Meeting. Jetzt gilt zu beurteilen, der ESB hat ja den Plan erstellt für die Redeliberations. Und jetzt ist die Frage an die ASAF-Mitglieder, ob der Plan so hingenommen werden kann, ob man damit einverstanden ist. Und dazu komme ich jetzt. Also der ESB hat im Grunde genommen drei Planpunkte erstellt. Einmal Themen zusammengefasst, zu denen erhebliche Bedenken in den Stellungnahmen geäußert worden sind. Da sind drei Unterthemen, die zulässige Gesamtvergütung, die zulässige Gesamtvergütung, das ist der wichtigste Begriff letztendlich in dem ED. Hier geht es darum, das ist der volle Betrag der Vergütung für gelieferte Güter oder erbrachte Dienstleistungen, die ein Unternehmen aufgrund einer regulatorischen Vereinbarung dem Kunden über den regulierten Preis in Rechnung stellen darf. Das ist die zulässige Gesamtvergütung. Und hier waren auch die meisten Kritikpunkte, unter anderem auch von durch unsere AG-Gruppe und dann auch bestätigt durch den EVS-Fachausschuss. Insbesondere betraf das die vorgeschlagenen Regelungen für die bezüglich Anlagen im Bau. Wie gesagt, wir werden in der Zukunft, wenn wenn der ESB dann entsprechende Themen diskutiert, werden wir Sie nochmal informieren. Deswegen jetzt wirklich einen Überblick über den Plan, aber nicht, nicht über Details, was da besprochen werden soll. So, Anwendungsbereich soll erneut diskutiert werden. Je zwei Themen, zulässige Gesamtvergütung, Anwendungsbereich hat der ESB priorisiert. Finde ich ganz gut persönlich. Findet die AG bestimmt auch ganz gut, weil, also Anwendungsbereich war nicht so kritisch, aber wie gesagt, die zulässige für Gesamtvergütung, das war der Knackpunkt in unserer Stellungnahme. So, Abzinsungszinssatz soll diskutiert werden, weil die Bewertung soll ja erfolgen gemäß Idee nach der Cashflow-basierten Methode, abgezinst mit dem regulatorischen Zinssatz. Und hier zu dem Zinssatz gab es ein paar Kritikpunkte in den Stellungnahmen, die diskutiert werden sollen. Der nächste Themenblock, Themen, die allgemein gut aufgenommen worden sind, da gibt es aber trotzdem, also auch wenn die gut aufgenommen worden sind, gibt es ein paar Punkte, die erneut diskutiert werden müssen. Zum Ansatz zur Bewertung, Zusammenwirkung mit anderen im EFRS, zu Anhangangaben zum Ausweis und der nächste Themenblock, Übergang, also sonstige Themen, Übergangsvorschriften, Zeitpunkt des Inkrafttretens und so weiter. So, das ist der Plan. Das ist quasi die Frage Nummer 1 und 2, meine ich, für die ASAP-Sitzung. Die Fragen habe ich Ihnen aufgeführt auf Seite 7 der Sitzungsunterlage, Textziffer 21. Und zum anderen hat der ESB schon angefangen, das Themenfeld Anwendungsbereich zu erörtern. Und hier habe ich in der Textziffer 14 und 15 Ihnen aufgeführt, welche Themen der ESB schon besprochen hat und wie da wieder der Ausgang, also die vorläufige Entscheidungen waren. Also einige vorgeschlagene Regelungen im ID, die wurden bestätigt. Ein paar wurde vorläufig beschlossen, dass ein paar Klarstellungen vorgenommen werden muss. Also insgesamt für die deutschen betroffenen Unternehmen, sage ich mal, sind das keine kritischen alles Punkte. Ich habe übrigens auch mehr oder weniger diese Zusammenfassung, was Sie bekommen haben, auch an die AG-Mitglieder geschickt und die gebeten auch ihre Rückmeldung, falls sie welche haben, für die kommende ASAF-Sitzung uns zukommen zu lassen und habe bis jetzt aber keine Rückmeldung bekommen. Insofern gehe ich davon aus, dass das, was jetzt vorläufig beschlossen worden ist, auch im Sinne der AG ist. Ja, also mehr möchte ich jetzt eigentlich an der Stelle auch gar nicht sagen. Ich weiß nicht, also Sven, wenn du welche Fragen hast für die Sitzung, für die ASAF-Sitzung, gerne, wenn Sie irgendwelche Anregungen haben, natürlich sehr gerne oder irgendwelche Klarstellungsfragen zu den vorläufigen Entscheidungen des ESB. Also aus meiner Sicht, also diese Priorisierung gut grob ist für uns, wie gesagt, für die deutschen Unternehmen scheinbar nicht so kritisch, aber das sind ja auch nur Klarstellungen, aber keine großartigen Änderungen. Das heißt, so wie ich das überblicke, werden nicht mehr Unternehmen im Scope sein oder weniger, jedenfalls aus deutscher Sicht. Und den Plan, dass die beiden Themen, dass das Thema die zulässige Gesamtvergütung priorisiert wird, das ist sehr, sehr wichtig. Naja, und ansonsten die Themen, die sonst noch auf dem Plan stehen, da muss man mal gucken, wie da die Diskussion weiter verlaufen wird. Da werden wir Sie darüber auch informieren. Aber hier ist erstmal der grobe Plan aus meiner Sicht. Und wie gesagt, ich habe auch keine andere Meinung von der AG bekommen. Stimmt schon, ja.
Ja, vielen Dank, Olga. Also ich kann das eigentlich auch nur teilen. Du hast ja auch nochmal, das ist ja auch im Papier erwähnt, also ich habe ja noch insbesondere diesen ganzen Punkt mit den Anlagen im Bau im Kopf, ne? Also und daraus kommt ja, da kommt ja so eine fast schon philosophische Grundfrage und als politische und wirtschaftliche Frage raus, was genau ist jetzt überhaupt die Dienstleistung, die so ein, sagen wir mal, Infrastrukturbereitsteller leistet? Ist es jetzt bei so einem Netz halt wirklich nur das Betreiben des Netzes oder nicht eben auch das Aufbauen des ganzen Netzes. Ne? Und das war ja ein Punkt, der in dem Draft noch so ein bisschen durchgefallen ist, beziehungsweise da war ja noch diese Regelung zu sagen, im Prinzip noch nicht. Und das hat ja dann sowohl Auswirkungen auf die, ich nenne es mal jetzt, den Aktivierungsumfang, nenne ich es mal, der Kosten, respektive dann auch auf das Revenue-Pattern über den Zeitraum, über den ich dann diese Entgelte sozusagen natürlich verteilen muss. Und da haben wir ja in der Tat, und nicht nur wir, sondern das war international ja, glaube ich, von vielen geteilt worden, haben ja viele gesagt, das halten wir eigentlich also weder politisch gewollt noch betriebswirtschaftlich dann im Zweifel für eine sinnvolle Aussage. Und ich habe das jetzt mal mitgenommen, das wird dann wahrscheinlich auch einer der Kernpunkte sein, die wir jetzt nochmal besprechen, beziehungsweise derer sich der ISB dann hoffentlich auch annimmt. Das wäre jetzt aus meiner Sicht auch so der wesentliche Punkt gewesen und beim Scope bin ich auch bei dir, da können wir nicht so wahnsinnig viel beitragen. Weil ich habe jetzt, also ich zumindest, mir sind jetzt auch keine, sagen wir mal, Grenzfälle bekannt oder wo jemand gesagt hat, das ist jetzt gerade so im Scope oder nicht im Scope und da müsste man nochmal ran. Wenn, wäre es ja wirklich eine sehr, sehr grundsätzliche Frage. Und solange wir eben bei diesem sozusagen, ich nenne es jetzt mal True-Up-Mechanismus eben bleiben im Scope, sind wir halt in Deutschland wirklich sehr, 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 sehr beschränkt, weil wir ja kaum diese temporären Differenzen dann haben, ne? Außer in der Energiewirtschaft, ja.
Ja, richtig. Also die AG-Mitglieder sagten damals oft schon mit dem ED, also eigentlich ist es klar, ob man im Scope ist oder nicht. Also insofern, wenn jetzt irgendwelche Klarstellungen vielleicht aus methodischer, konzeptioneller Sicht vorgenommen werden sollten für den Scope, für den Anwendungsbereich, dann ist es sicherlich nicht schlecht, aber das soll ja nichts Grundsätzliches geändert werden. Insofern denke ich, aus deutscher Sicht ist das alles unproblematisch. Naja, und wie du sagtest, das ist in der Tat die Anlagen im Bau, das ist der wesentliche Punkt. Und das war auch der größte Punkt, sage ich mal, auch in sehr, sehr vielen anderen Stellungnahmen. Also es kam nicht nur aus Deutschland diese Ablehnung letztendlich. Insofern kann ich mir gut denken, dass es wirklich alles noch neu diskutiert werden wird. Und dann werden wir mal sehen, in welche Richtung der ISB gehen wird.
Du hast dann noch einen Punkt auch in der Unterlage erwähnt, dieses Darstellungsfrage Gesamt versus Umsatzkostenverfahren oder Matrix-Ideen.
Nee, du, ehrlich gesagt, ich denke mal, weil wir ja mehrere Leute an dieser
Ja.
Unterlage gearbeitet haben, dann war das wahrscheinlich in dem letzten Durchlauf. Ich schätze
Das ist
mal,
noch von PFS.
betrifft schon
Okay.
das nächste Thema.
Okay, ich habe mich nämlich gewundert, dass,
Ich habe mich
aber
auch
man
jetzt
lernt ja nie
gewundert.
aus.
Ja.
Haben wir
Ist
das
das
doch markiert
verrutscht in
oder haben
der
wir die Seite einfach
Unterlage? Das
verschoben?
ist verrutscht in der Unterlage auf
Das tut
Seite
mir
7,
leid.
genau. Das scheint schon das nächste Thema zu sein, ne?
Ja. Weil die Frage sogar gar nicht so ganz falsch wäre, bei Umsatzkostenverfahren und auch bei der. Insbesondere halt bei der Revenue-Darstellung. Also ich erinnere mich da weiß ich, das wäre jetzt noch eine Frage von mir gewesen, deswegen wollte ich das da eigentlich anknüpfen. Ist das nochmal aufgekommen, diese Presentation-Frage für die Revenues mit diesen Erlösen und Erlöse als eigene Zeile und dann sogar negative Erlöse als Abgrenzungsposten?
Ja, das ist eins der Themen, der auch noch diskutiert werden soll. Das habe ich noch auf Seite 4 aufgeführt zum Ausweis. Und da soll sogar überlegt werden, gab es ein paar Anregungen. Also vorgeschlagen ist ja im ED-Ausweis unmittelbar nach den Umsatzerlösen, die regulatorische Erlöse minus regulatorische Aufwendungen unmittelbar unter den Umsatzerlösen. Und da gab es Anregungen in einigen Stellungnahmen, die in den Umsatzerlösen auszuweisen. Und das soll wohl nochmal diskutiert werden.
So, gibt es Fragen oder Anmerkungen aus der Runde? Irgendwas, was ich ergänzt zu den Feststellungen in dem Papier noch mitnehmen sollte?
Ich denke, dadurch, dass es jetzt keine fachliche Diskussion, bis auf ein paar Klarstellungen im Scope erstmal sind, ne? Was wo Asaf Inkut gefragt ist, ist es, denke ich, nicht kritisch. Und das, was der ESB als Punkte aufgelistet hat, was noch diskutiert wird, werden wir sehen, in welche Richtung die Diskussion werden wird. Aber jedenfalls, die Punkte sind schon mal wichtig. Also das ist ganz gut, wenn der ESB das nochmal alles durch den Kopf gehen lässt.
Okay. Ja, also ich denke, es ist auch sehr umfassend dargestellt. Finde ich gut und habe jetzt auch keine weiteren Anmerkungen dazu. Sehe jetzt spontan noch nichts aus der Runde. Dann würde ich vorschlagen, gehen wir ein Thema weiter, was jetzt, sagen wir mal, auch zeitlich uns deutlich näher liegt.
Ja, das ist der Top 2. Das ist der Exposure Draft zu den langfristigen Schulden mit Covenants. Hier bietet ASAF die Gelegenheit, die Positionen, die im Zweifel genau jetzt auch in den Kommentierungsschreiben, in den Comment Letters beim ESB eingehen, zu präsentieren. Und im Rahmen von ASAF sollen genau oder ausgewählte Fragen, wie sie auch genau im Konsultationsdokument zur Frage gestellt werden, nämlich einerseits, ob wir mit der Klassifizierung einverstanden sind, Klassifizierung oder die Klarstellung und Klassifizierung von Schulden als kurz- oder langfristig mit Covenants, dann zum zweiten der Ausweis und zum dritten die Anhangangaben. Ja, wir hatten Ihnen ja die Stellungnahme in den Umlauf gegeben, haben von Ihnen ja auch sehr starken Rücklauf auf die Stellungnahme erhalten. Nichtsdestotrotz, wir haben ja noch einen Slot heute Nachmittag für die Stellungnahme vorgesehen. Und ja, Einverständnis vorausgesetzt, dass wenn dein Einverständnis vorausgesetzt, würde ich die vielleicht auch nutzen wollen, da mich zu der Stellungnahme noch eine Anregung aus der Versicherungsindustrie erreicht hat. Die würde ich dann an der Stelle heute Nachmittag mit Ihnen diskutieren. Ansonsten weiß ich nicht, ob sich bei Ihnen aus dem Umlaufverfahren oder im Nachgang zum Umlaufverfahren noch Punkte ergeben haben, die wir bei ASAF auch mit einbringen sollten. Ansonsten haben wir ja Ihre Position oder unsere Position im Stellungnahmeentwurf manifestiert, haben ihn noch nicht abgesendet, würden ihn dann wahrscheinlich am Montag oder im Nachgang zur Sitzung heute Nachmittag finalisieren und an den ESB übermitteln.
Also mir wäre auch nur die Anregung aus der Versicherungswirtschaft eingefallen, die Sie aber eben gerade schon angesprochen haben, also insofern nicht zusätzlich.
Dann würde ich vorschlagen, wir nutzen den Slot heute Nachmittag. Wir haben eine halbe Stunde vorgesehen. Vielleicht geht es sehr schnell und ich kann Sie sehr schnell ins Wochenende danach entlassen. Ich denke, da können wir dann nochmal gesondert drüber diskutieren. Ja, ansonsten für ASAF, es sind genau die Fragen, die bekannten Fragen, die wir auch diskutiert haben und in der Stellungnahme Ihre Position festgehalten haben. Ja, ja.
Also das ist für mich jetzt auch eigentlich sozusagen die entscheidende Botschaft an der Stelle. Hier haben wir jetzt ja einen typischen Prozessschritt, dass wir quasi, ich sage mal, in Realtime zum Konsultationsverfahren sind. Das heißt, die ASAF-Member können im Prinzip nochmal das ein bisschen breiter ausführen, was sie vermutlich ohnehin in ihren Kommentaren geschrieben haben. Und in dem Fall ist es jetzt auch so, es gibt keine anderen Fragen als die in der Konsultation drin sind. Insofern hätte ich jetzt fast gesagt, kann ich da unseren Kommentar vorlesen. Ja, so sinngemäß. Und insofern, das ist in der Tat eine wahrscheinlich ja noch nicht so spannende Übung. Interessanter ist dann ja mehr, in der Interaktion mal zu gucken, wie die anderen eigentlich so in ihren Regionen da abgebogen sind, ob wir da alle gleichartig unterwegs sind. Okay, ja, da würde ich sagen, gehen wir weiter direkt, oder?
Ja, Top 3, Primary Financial Statements. Da liegt der Exposure Draft schon ein bisschen länger her. Der stammt aus dem Dezember 2019, also über 2 Jahre her. Wir hatten im September 2021 unsere Stellungnahme an den ESB übermittelt. Und seither befindet sich der ESB in der Phase der Redeliberations, hat die Stellungnahmen ausgewertet und ganz ähnlich, wie es jetzt für Rate-Regulated Activities vorgeschlagen ist, schlägt man sich sukzessive durch die einzelnen Themen durch und knöpft sich die einzelnen Vorschläge aus dem Exposure Draft nochmal sukzessive vor. Dadurch, dass jetzt der ISB ja circa ein gutes Jahr bereits dabei ist, seine Vorschläge sich nochmal vorzunehmen, ist man dann schon ein Stück weiter. Ich würde, um alle nochmal abzuholen, einmal kurz eine Folie teilen. Was auf der ASAF-Agenda steht, sind nämlich zweierlei. Einerseits ein Überblick über die bisherigen Entscheidungen des ISB nach Auswertung der Rückmeldungen, welche Teilentscheidungen man schon getroffen hat. Und daraus abgeleitet möglicherweise, ob ASAF irgendwelche Hinweise darauf hat, was es im Hinblick auf die künftig noch zu fällenden Entscheidungen zu beachten gilt oder ob man da Anregungen hat, wie das weitere Vorgehen oder wie weitere Entscheidungen gegebenenfalls auszusehen hätten. Und zum Zweiten, und das ist der zweite Punkt unter Primary Financial Statements, geht es um konkrete Überlegungen, die der ISB hat in Bezug auf Angaben. Und zwar Angaben zusätzlicher Natur für solche Unternehmen, die ihre Gewinn- und Verlustrechnung nach dem Umsatzkostenverfahren gliedern. Bislang sieht IS1 Zusatzangaben vor in Form von Angabe der Gesamtaufwendung oder bestimmter Gesamtaufwendungen nach Kostenarten, also eigentlich klassisch Gesamtkostenverfahren, wie beispielsweise Personalaufwand oder Materialaufwand in Summe. Und der Exposure Draft hatte hier umfassendere Angaben vorgeschlagen für Unternehmen, die im Umsatzkostenverfahren in der Primärdarstellung in der Gewinn- und Verlustrechnung unterwegs sind. Und über die Folgeüberlegung, die der ISB hier derzeit anstellt, das ist ein weiterer Punkt der ASAF-Befassung. Um Sie nochmal einzusammeln, was Gegenstand des Exposure Drafts war, insbesondere im Hinblick auf die Darstellung der Gewinn- und Verlustrechnung, teile ich einmal eine Folie, die so die Gesamtüberlegung oder Gesamtgemengelage der Vorschläge zur Darstellung der G&V nochmal aufzeigt. Es war ein Kernelement des Exposure Drafts, dass man für die G&V eine feste Struktur vorschlagen will, mit definierten Zwischensummen und definierten Kategorien. Und ein zentraler Vorschlag ist, dass man den Operating Profit or Loss definieren will oder als feste Zwischensumme einführen will, und zwar als Zwischensumme eines Ergebnisses aus betrieblicher Tätigkeit. Und diese Kategorie Operating sollte nach den Vorschlägen des Exposure Draftes Erträge und Aufwendungen aus den Hauptgeschäftsaktivitäten des Unternehmens, also an Entity's Main Business Activities, umfassen. Zweite Zwischensumme betraf der Operating Profit or Loss and Income and Expenses from Integral Associates and Joint Ventures. Diese Zwischensumme wurde eingeführt, um solche Ergebnisbeiträge von assoziierten Unternehmen, Gemeinschaftsunternehmen mit abzufangen, die einen starken Bezug zur Geschäftstätigkeit des Unternehmens aufweisen. Daran anschließend schloss sich an eine Kategorie Investing, die Returns from Investment umfassen soll, nach den Vorschlägen im Exposure Draft. Und die dritte Kategorie Financing, also Finanzerträge und Aufwendungen betreffend die Finanzierung des Unternehmens. Das ist so die grobe Struktur, die im Exposure Draft vormals vorgeschlagen wurde und anhand der sich jetzt vielleicht auch die vorläufigen Entscheidungen des ISB nach Auswertung der Rückmeldung erläutern lassen. Erster Punkt betrifft die grobe Grundstruktur. Da hat der ISB die grundsätzliche Unterscheidung der drei Kategorien Operating, Investing und Financing ist bestätigt. Also diese Grobstruktur soll beibehalten werden. Die Kategorie Operating soll grundsätzlich auch weiterhin die Main Business Activities umfassen. Da war ein Kritikpunkt, den wir in unserer Stellungnahme geäußert hatten, dass nicht klar ist, was ist eigentlich mit Nebengeschäftsaktivitäten, also Ancillary Activities, die zwar nicht Hauptgeschäftsaktivitäten sind, aber bislang tatsächlich doch im betrieblichen Bereich ausgewiesen werden. Und da will der ISB nachschärfen in der Form, dass die Definition Operating zwar weiterhin sich auf die Main Business Activities stützt, aber nicht auf diese begrenzt ist, also auch Nebengeschäftsaktivitäten umfassen kann. Rein sprachlich will man das klarstellen mit not limited to main business activities. Wir hatten in unserer Stellungnahme uns sehr stark dafür ausgesprochen, die Kategorie Operating aktiv zu definieren. Diese Anregung hat man nicht aufgegriffen, sondern man will die Kategorie Operating auch weiterhin als Residualgröße definieren. Also alles, was nicht Investing oder Financing ist, landet per Residualdefinition in Operating. Eine zweite Entscheidung, man hat sich dazu entschlossen, die Unterscheidung zwischen integralen und nicht integralen assoziierten Unternehmen und Gemeinschaftsunternehmen aufzugeben. Das heißt, es wird diese zweite Zwischensumme hier auf der Folie nicht mehr geben nach der vorläufigen Entscheidung des ISB, sondern Ergebnisbeiträge assoziierter Unternehmen und Gemeinschaftsunternehmen sollen einheitlich im Investing ausgewiesen werden. Das ist, glaube ich, der Rückmeldung geschuldet, also sehr diversen Rückmeldungen geschuldet, die man erhalten hat aus der Constituency. Die Kategorie Investing wird auch ein bisschen an der Definition gefeilt. Man will diese Betonung der Investments, das will man rausstreichen aus der Definition, aber man möchte die grundsätzlich, und das war die Definition bislang auch, auf der Definition festhalten, dass das Erträge und Aufwendungen sind, die weitgehend unabhängig von anderen Aktivitäten des Unternehmens sind. Daran hält man fest. Was sich geändert hat, man sieht es hier innerhalb der oder unter der Zwischensumme 3, die Erträge aus Zahlungsmitteln, Zahlungsmitteläquivalenten, die sollen nicht mehr Financing zugeordnet werden, sondern Investing. Das war auch eine Anregung aus unserer Stellungnahme. Allein weil man, Herr Morich hat es immer so schön zusammengefasst, hat mit Geld hat keine Farbe. Man kann wenig unterscheiden. Was sind jetzt längerfristige Investments? Was sind Erträge aus kurzfristigen Geldanlagen, die Cash and Cash Equivalents erfüllen? Das ist schwierig zu unterscheiden. Deswegen ordnet man das auch einheitlich dann die Erträge aus Zahlungsmittel, Zahlungsmittel-Äquivalenten Investing zu. Was sich ansonsten bei Financing geändert hat, man schlägt eine etwas abweichende Definition von Financing vor. Und zwar möchte man darauf abstellen, ob es Erträge und Aufwendungen sind, die daraus entstehen. Jetzt muss ich einmal nachschlagen. Ja, die im Zusammenhang oder aus Verbindlichkeiten entstehen, that arise from transactions that involve only the raising of finance. Also sämtliche Erträge und Aufwendungen, die aus Geschäftsvorfällen, Transaktionen resultieren, die lediglich das Zweck haben, Finanzmittel aufzunehmen. Das ist die vorgeschlagene Definition der Kategorie Financing. Weicht damit von den Vorschlägen im Exposure Draft ab. Hatten wir auch kritisiert, die damalige vorgeschlagene Definition, die erschien uns unklar. Und ja, eine Anmerkung, die ich aus dieser vorgeschlagene Neudefinition hätte im Hinblick auf die weiteren Überlegungen des ISB, wäre, ob daraus eventuell Konsequenzen auch für den Ausweis in der Kapitalflussrechnung erwachsen könnten. Wenn wir hier die Kategorie Financing anderweitig definieren, sind eventuell mit vielleicht ungewünschten Konsequenzen im Hinblick auf den Ausweis in der Kapitalflussrechnung zu rechnen. Warum frage ich mich das? Im Exposure Draft war ursprünglich die gleichlautende Definition, eine angepasste gleichlautende Definition von Financing in der Kapitalflussrechnung und in der Ergebnisrechnung vorgeschlagen. Inwieweit sich jetzt die neue Definition, die jetzt hier im Bereich der Gewinn- und Verlustrechnung vorgeschlagen wird, auf die Kapitalflussrechnung übertragen wird, ist mir allerdings gegenwärtig offen. Ja, Frage an Sie. Haben Sie Fragen bis hier oder Anmerkungen aus den, sind meines Erachtens so die zentralen Punkte, was die G&V betrifft. Giro.
Ich habe eine Anmerkung. Ja, für Kreditinstitute ist es schwer zuzuordnen. Bei uns ist das Finanzierungsgeschäft operativ. Du hast ja schon angesprochen, Kapitalflussrechnung sieht man auch in der Kapitalflussrechnung. Und von daher würde ich mir sicherlich eine branchenspezifische Lösung für Kreditinstitute wünschen.
Die gibt es, die gab es auch im ursprünglichen Exposure Draft. Allerdings ist der ISB jetzt noch nicht bei den erneuten Überlegungen für Versicherungen und Banken angekommen. Also das kommt zu einem zukünftigen Zeitpunkt. Weil eben, und da war die Kernüberlegung des ISB, Main Business Activities ist bei Banken was ganz anderes. Da brauchen wir gesonderte Regelungen, die genau das fokussieren.
Sonst noch Anmerkungen aus der Runde soweit?
Sonst würde ich zum zweiten Thema oder Teilthema voranschreiten.
Was ich ganz spannend fand, war nur so als Seitenbemerkung, dass sie die Equity-Differenzierung schon rausgekegelt haben. Die hätte ich sonst nämlich auch nochmal mit ins Spiel gebracht. Da haben wir uns ja auch länger mal zu unterhalten. Na gut, da ist hin und wieder überlegt man ja auch mal ein paar Überraschungen. Also wo ich gedacht hätte, würde ein größerer Kampf werden. Okay.
Gut, der zweite Teil. Jetzt mal die ASAF-Unterlage direkt, ist, glaube ich, aus Preparer-Sicht sehr spannend und kritisch. Der Exposure-Draft sah ursprünglich Zusatzangaben, ich hatte das vorher erwähnt, vor für Unternehmen, die im Umsatzkostenverfahren unterwegs sind. Und zwar war der Vorschlag der, dass sämtliche betriebliche Aufwendungen, also die Total Operating Expenses, im Anhang zusätzlich nochmal im Gesamtkostenverfahren aufzugliedern sind, was eine erhebliche Ausweitung der Anhangangaben gegenüber dem Status quo darstellt. Bislang sind ausschließlich einige ausgewählte Angaben nach Kostenarten in Summe anzugeben, aber nicht eine komplette Untergliederung der Total Operating Expenses nochmal bei Nature. Das war der Vorschlag im Exposure Draft. Wir haben die Vorschläge abgelehnt, haben uns sehr stark dagegen geäußert, vor allem aufgrund der erheblichen Schwierigkeiten, die aus Erstellersicht damit mit der Ermittlung dieser Zahlen einhergehen würden. Ein Kern unserer Überlegungen, ein Kern unserer Argumente damals war, dass bei großen Konzernen, die ihre Gewinn- und Verlustrechnung im Umsatzkostenverfahren darstellen, die Information, welche einzelnen Kostenarten in Totale dahinter stehen, diese Information auf Konzernebene gar nicht mehr vorhanden ist, wenn man sie nicht separat doppelt nachhält. Hintergrund ist der, dass wenn Kosten auf einzelne Kostenstellen allokiert werden und dann von Sammelkostenstellen, die Corporate Functions betreffen, wieder nochmal umverteilt werden, geht unweigerlich die Information, welcher Personalaufwand steckt eigentlich dahinter, welche ursprüngliche Kostenart ist dahinter. Die Information geht verloren. Wir hatten in unserer ÖD damals auch das Feedback erhalten, dass es im Rahmen, also durchaus Ersteller gibt, die zwar beides vorhalten, also sich von ihren Tochterunternehmen sowohl eine G&V im Gesamtkostenverfahren als auch eine G&V im Umsatzkostenverfahren liefern lassen, also die Information potenziell im Rahmen von Zusatzangaben mit abgefragt wird. Aber auch die haben uns die Information mitgegeben, die Information grob zu haben oder über Zusatzangaben bei den Notes abzufragen, ist was ganz anderes, als wenn wir diese Zahlen prüfen lassen müssten, auch intern validieren lassen müssten. Da müsste man nochmal wirklich dran, und um diese Zahlen auch validiert zu bekommen, wenn man sie angeben sollte. Das zum Hintergrund. Was der ISB jetzt aus diesem Feedback, was er auch erhalten hat, vor allem dem Gegenwind von Erstellerseite vorschlägt, sind zwei Überlegungen, nämlich eine Partial Matrix. Und diese Partial Matrix könnte zweierlei Ausgestaltung annehmen, nämlich entweder, dass der ISB ausgewählte Posten im Gesamtkostenverfahren vorgibt, beispielsweise den Abschreibungsaufwand oder den Personalaufwand, und dann eine Zusatzangabe vorgibt: Gib mir doch bitte an, der totale Abschreibungsaufwand, was stecken da für Funktionen hinter? oder der gesamte Personalaufwand? Wie teilt er sich auf die einzelnen Funktionen auf? Das ist die Variante 1. Variante 2 ist, ausgewählte Funktionen aufzugliedern im Anhang nach Kostenarten. Also genau umgekehrt. Beispielsweise die Umsatzkosten, die COGS, zu untergliedern, was steckt da im Einzelnen drin an Abschreibungsaufwand, an Personalaufwand, an Materialaufwand. Oder aber Vertriebskosten, was steckt da drin im Einzelnen an Abschreibungsaufwand, an Personalaufwand, an Materialaufwand etc. Was man sich erhofft, ist einen Mittelweg zu finden, also der sowohl für Ersteller mit vertretbarem Aufwand verbunden wäre, als auch eben dem User die gewünschten Informationen zu liefern. Und der User hatte dem ISB, so hatte er es damals im Exposure Draft dargestellt, der wünscht sich auskunftsgemäß Angaben im Gesamtkostenverfahren zusätzlich, weil dies ihm eine bessere Prognose zur künftigen Entwicklung der Aufwendungen ermöglichen würde. Und das war Kerntreiber des ursprünglichen Vorschlags des ISB im Exposure Draft. Was der ESB darüber hinaus noch in den ASAF-Sitzungsunterlagen eruiert, gibt es anderweitige Wege, vor allem die Bedenken der Ersteller besser zu berücksichtigen, indem man dem Ersteller weitere Erleichterungen einräumt. Also sei es an die Güte der Information oder weitere Erleichterungen zur Ermittlung solcher Angaben, um das Ganze eben für Ersteller erträglicher zu machen. Und eine Variante, die hierbei diskutiert wird, ob man den Erstellern nicht durch weitere Erleichterungen im Hinblick auf Verwendung von Standardkostenmethoden bei diesen Angaben ermöglichen würde, um es eben in der Ermittlung einfacher zu machen. Ja, die Frage, die der ISB im ASAF-Meeting diskutieren will, sind das gangbare Mittelwege? Gibt es gegebenenfalls andere Varianten, um vor allem die Bedenken der Ersteller abzufedern? Jetzt beende ich mal die Präsentation, dann sehe ich sie besser. Herr Ibel.
Genau, also vielleicht direkt auf die Frage zu antworten. Für uns ist das überhaupt kein gangbarer Weg, weil es eigentlich in dem Vorschlag schlimmer ist, als es vorher vorgesehen war. Vorher hätten wir das Gesamtkostenverfahren systemseitig umsetzen müssen. Und jetzt müssten wir darüber hinaus noch einzelne Kostenarten abfragen, die wir eigentlich so nicht bekommen. Also offensichtlich hat man das Feedback entweder nicht richtig verstanden oder dann nicht richtig verarbeitet. Aber das, also wenn das jetzt ein Vorschlag auf die Preparer zugewiesen sein sollte, dann war das die falsche Richtung.
Mhm. Uneingeschränkte Zustimmung von meiner Seite, was Herr Ebel sagt, kann ich nur unterstützen. Wir hatten dieses Slide-Deck auch mal mit den IT-Kollegen bei uns nochmal so ganz kursorisch geteilt und es macht es nicht besser. Ich glaube, Nick Anderson ist der Übeltäter, ne? Ehemaliger User, der hier das Ganze so ein bisschen promotet. Und Kostenumfang bei der Implementierung sehe ich da jetzt auf den ersten Blick auch keine Erleichterung, weil es dennoch große Eingriffe in die ERP-Systeme erforderlich machen würde, bei vielen Unternehmen. Also genau.
Also Matrix, wenn ich das richtig verstehe, Matrix, egal ob vollständige Matrix oder Partial Matrix, ist in jedem Fall schlimmer als die ursprünglichen Vorschläge des ED.
Ja.
Danke. Herr Berger.
So, ja, ich kann das nur unterschreiben. Es gab ja damals auch bei den IFS-Einführungen Umstellungen von den Verfahren. Die sind ja auch nicht ganz schmerzfrei gewesen. Wenn ich das jetzt sozusagen in einem parallelen Dauerbetrieb machen würde, dürfte das nicht einfacher werden. Die ERP-Systeme sind darauf ausgelegt. Aber vielleicht auch nochmal, um zu sagen, da muss man wahrscheinlich auch ein bisschen Gegenwehr aufbauen, denn dieser Vorschlag von etwaigen Überleitungsrechnungen und tabellarischen matrizenhaften Darstellungen, der wird nicht nur vom Nick Anderson kolportiert, sondern der ist dann sozusagen nur das Sprachrohr, denn das kam auch bei den EFRAG-Diskussionen und den Veranstaltungen von den Usern auch auf, so als ein bisschen, ist ja mal gar nicht schlecht, beides zu haben. Ne? Mhm. Und ich glaube, da hat noch keiner, und das klingt natürlich auf dem Papier, sieht das auch, kann man das einfach darstellen, ja, aber ich glaube, die Realität dahinter sieht etwas komplexer aus. Ich glaube, also da muss man schon nochmal deutlich hinterlegen, dass da wirklich ein Kosten aus Kosten, also auch ein Kostenaspekt dahinter ist und nicht nur der User kriegt da Zusatzinformationen.
Ja, da scheinen auch mal noch sehr unterschiedliche Vorstellungen vorzuherrschen, was so ein IT-Dienst leisten kann oder wie viel Metadaten man noch so immer jeder Buchungstransaktion mitgibt, um dann hier mutmaßlich irgendwelche dollen Auswertungen damit zu machen. Ich glaube, du hast es ja auch angesprochen mit diesem, wo jetzt gegebenenfalls Daten verloren gehen, wenn ich sozusagen eine Kette von Schlüsselungen sozusagen hätte. Klar kann ich immer sagen, ja, theoretisch, also wenn ich ein IT-System habe, was das sozusagen immer alles mit und durchschleift, dann kann ich immer tollste Matrix und Zuordnung machen, wie ich lustig bin, aber so funktioniert es ja in der Realität nicht. Und insofern wäre ich da auch schon wieder schwer gespannt, was man sich da wieder für dolle Excel-Workarounds oder was weiß ich, irgendwelche pauschalen Zuordnungen da einfallen ließe, um da irgendwie mit zurande zu kommen. Ja, okay, also das werde ich auf jeden Fall mal mitnehmen. Das glaube ich auch, dass das so nicht funktioniert. So, ich sehe jetzt erstmal keine andere Wortmeldung mehr soweit.
Dann bliebe noch der Top 4, Supplier Finance Arrangements.
Genau, wenn wir aber soweit hiermit erstmal durch, ich gucke gerade selber nochmal rein. Ich hatte jetzt auch nichts weiter dazu. Vielen Dank. Und dann haben wir last but not least unsere andere sich in Finalisierung befindliche Stellungnahme zum Supplier Finance. Und ich vermute, das macht ihr allen.
Ja. So, jetzt habe ich noch genau minus 4 Minuten, ja.
Korrekt. So, naja, wir haben ja auch mit plus 15 angefangen.
Und dann gucken, ob noch Krümel übrig sind. Naja, das Thema macht es uns ja leicht. Also auch hier kann ich sagen, erstmal, Sie sind ja komplett up-to-date bei dem Thema. Da gibt es ja inhaltlich nichts Neues. Zweitens ist auch hierfür bei der ASAP-Sitzung ja nur, sag ich, vorgesehen, dass man sich über die Meinung austauscht. Insofern werden jetzt auch keine zusätzlichen Fragen gestellt, die wir eventuell diskutieren können. Und drittens haben wir ja alles, was Ihnen jetzt noch auf dem Herzen liegt und haben wir ja sowieso für heute nach der Mittagspause vorgesehen. Insofern bin ich mal so frech und wage mal die Behauptung, wir müssen, glaube ich, jetzt unter diesem Top zu dem Thema gar nichts weiter diskutieren. Außer aber, Ihnen ist wichtig, dass das jetzt sofort angesprochen wird. Dann können wir das natürlich machen.
Du hattest hier noch auf die Übersicht da auf Folie 10 hingewiesen in der,
in der Unterlage. Ja, das habe ich gemacht. Das vielleicht auch der Hinweis gerade für dich, wenn du dann konkret zur Sitzung kommst. Aber wenn ich kurz erinnern darf, ich hatte diese Folie damals schon entdeckt, als wir im Fachausschuss den Entwurf behandelt haben. Und da hatte ich die mal eingeblendet, weil ich die schon damals so anschaulich fand. Und die taucht jetzt einfach hier wieder auf. Ist insofern auch für die Runde nichts Neues. Aber das ist zumindest etwas, was man, ich sage mal mit meinen Worten, hätte man im Entwurf mal wirklich auch einbauen können. Anschaulicher geht es eigentlich gar nicht. Aber jetzt sind wir mit der Diskussion ja weiter. Insofern ist das, hilft uns das jetzt auch nicht mehr.
Also was ich hier oder hoffe ich noch ganz interessant finden würde, ist, was wir ja auch ein Stück weit thematisiert haben, ist, welche Konstellation, welche Vertragsgestaltung decke ich mit den Supplier Finance Arrangements im Sinne des EDs ab und gibt es vielleicht auch andere Finanzierungskonstruktionen, die im Scope sein sollten, aber es vielleicht nicht sind. Da bin ich mal gespannt. Das könnte natürlich sein, gerade wenn wir jetzt von anderen Regionen der Welt und so mit den anderen uns dann da austauschen, dass da vielleicht noch ein paar Impulse kommen, was die noch für vertragliche Konstellationen da aus dem Hut zaubern. Das würde ich mir auch mal vormerken, das würde ich im Sachen da auch nochmal explizit ansprechen, was es da so für Erfahrungswerte gibt. Nun gut, jetzt haben wir natürlich auch klar global agierende Unternehmen, aber manchmal ist es ja doch noch so, dass die dann aus der eigenen Erfahrung vielleicht noch das ein oder andere da beisteuern können. Ich hatte das bei EFRAG auch schon mal platziert oder nochmal gefragt, da kam aber jetzt offensichtlich sozusagen aus dem Euroraum heraus kam da jetzt nicht so wahnsinnig viel. Also da hat jetzt keiner noch wirklich zusätzliche andere Arrangements noch aufgehört, wo er sagte, die müssten eigentlich noch mit rein, oder ich bin mir nicht ganz sicher, ob die jetzt im Scope wären. Also das ist ein Punkt, den würde ich mir nochmal mitnehmen, auf jeden Fall. Aber ansonsten denke ich auch, haben wir unsere eigene aktuelle Diskussion und die Stellungnahme dazu. Also damit wäre ich jetzt auch fein.
Okay. Ja, dann ist das von mir aus das letzte Wort zu diesem Top.
Okay. Ja, ich denke, dann sind wir soweit durch. Ich, hast du noch irgendwas Übergreifendes, was wir noch ansprechen sollten jetzt zur ASAF-Vorbereitung?
Gerne die Frage an den Fachausschuss, wie möchte er die Sitzungsunterlage für künftige ASAF-Vorbereitungsmeetings haben? Also es war für uns ja ein Testballon heute. Und wir haben uns im Vorfeld die Frage gestellt, wie tief, welche vorbereitenden Materialien sollen wir Ihnen an Sitzungsunterlagen für einen solchen Top grundsätzlich mitgeben? Und haben uns da auch zugegebenermaßen dann mit dem Detaillierungsgrad manchmal schwer getan. Von daher die offene Frage gerne in die Runde. Haben Sie Wünsche? Herr Berger.
Ganz kurz nur, also ich war überrascht, positiv überrascht, dass wir dieses Format wählen. Ich finde das tatsächlich nicht schlecht, so ein bisschen hier das als Sounding Board zu nutzen. Ich glaube, wichtig ist natürlich zu wissen, welche konkreten Punkte angesprochen worden sind, und vielleicht dann auch sozusagen im Kontext des aktuellen Diskussionsfortschritts beim IASB, dass man auch nochmal sagen kann, was sind denn sozusagen die echten Pain Points und was ist manchmal auch ein bisschen nice to have. Manchmal entwickelt sich die Meinung ja auch weiter. Also wenn man das, ich sag mal, mit Bordmitteln einigermaßen auch aus Mitarbeitersicht machen kann, finde ich das persönlich ganz hilfreich.
Okay, ja, also ich würde mich da auch nochmal ganz explizit bei unserem Mitarbeiterstab bedanken. Ich fand es auch eine sehr gute Unterlage, muss ich sagen, weil es wirklich nochmal schön strukturiert. Wir haben ja auch versucht, dann für jeden Topic so eine einheitliche Struktur zu wählen, die Sachen nochmal aufbereitet, und man kann über die Links dann auch nochmal so ein bisschen die Historie wieder aufwärmen. Und man hat es ja jetzt auch gesehen, wir haben eben schon unterschiedliche Reifegrade, es sind halt manchmal Sachen, die wirklich, sagen wir mal, 1:1 zu unserer aktuellen Diskussion passen, die sind dann wahrscheinlich relativ schnell, aber es waren ja jetzt auch zwei Themen zumindest dabei, wo wir offenbar jetzt ja vom ISB auch schon weitergehende neue Vorschläge haben oder Teile unserer sozusagen Stellungnahme sich vielleicht erledigen oder noch neu aufflammen, je nachdem, und insofern, ich fand das auch sehr gut, und ich denke auch, ich kann das sehr gut nutzen dann in 2 Wochen, und ja, werde natürlich auch berichten, wie es gelaufen ist. Manchmal haben die Diskussionen eine ganz interessante Dynamik in der Runde, und ist ja jetzt dann auch sozusagen die erste Sitzung eben in der neuen ASAF-Konstellation und zumindest für mich dann auch die erste Runde mit Andreas Barke, und ich weiß gar nicht, ob Sue Lloyd dann noch dabei ist oder nicht mehr, weiß ich gar nicht. Werden wir sehen in 2 Wochen.
Nein, die ist nicht dabei. Die hat ja ab 1. März ihr
Amt. Ich weiß nicht, ist schon ab 1. März über, ja. Ich wusste ja.
Da war die Trustee-Sitzung gleich die erste Amtshandlung.
Ja, na dann. Okay,